Alten aus Berlin gekommen und werden auch ein bisschen Berlin in meiner Predigt wiederentdecken. Wir haben gerade eine Geschichte gehört aus dem Lukas-Evangelium, die viele, ja wahrscheinlich alle von Ihnen kennen, eine bekannte Geschichte von den 10 Aussätzigen. Ich möchte versuchen, ein bisschen mit Ihnen zusammen dieser Geschichte nachzuspüren, darin Entdeckungen zu machen, die für uns und für unser Leben bedeutsam sein können. Wir sind hier in einer wunderbaren Landschaft. Wir haben da im Gästehaus in der Siedlung gewohnt und haben gestern Abend und heute Morgen über diese herrliche Landschaft geschaut, haben den Sonnenuntergang gesehen und heute Morgen wieder das Rot am Horizont. Als ich die Geschichte in der Vorbereitung, die wir gerade eben als Lesung gehört haben, gelesen habe und ein bisschen darüber nachgedacht habe, da kam mir eine andere Landschaft in den Sinn. An der Costa Blanca, unweit der schönsten Strände Spaniens, liegt in den Bergen ein kleines Dorf mit dem Namen Fontich. Man fährt durch Olivenhaine an blühenden Oleanderbüschen vorbei, die hügelige Landschaft hinauf. Und wenn man sich dem kleinen Ort Fontich nähert, fällt sofort eine riesige, kilometerlange Mauer auf, die sich durch die Berge bis in den Hügel und über die Hügel hinweg schlängelt. Und selbst heute kann man nur durch ein einziges geöffnetes Tor durch diese Mauer hindurch gelangen. Hinter der Mauer liegt an einer Stelle ein franziskanisches Kloster. Bei diesem Kloster ist ein Krankenhaus angesiedelt. Seit 1901 haben franziskanische Mönche hier leprakranken Menschen ein Zuhause und medizinische Versorgung gegeben, nachdem die Leprakrankheit an der spanischen Küste stark zugenommen hat. Und die Mauer musste auf Betreiben der Bewohner von Denia gebaut werden, die mit den leprakranken Menschen keinerlei Kontakt haben wollten. Leprakranke Menschen waren ausgestoßen, ausgesiedelt. Sie waren nicht nur unansehnlich, sondern sie rochen und lösten Abwehr bei den Menschen aus, die ihnen begegneten, weil sie ansteckend galten. Heutzutage leben nur noch ganz wenige Menschen hinter dieser offenen Mauer, mittlerweile offenen Mauer, denn Gott sei Dank ist die Krankheit behandelbar. Aber der Eindruck des Abgeschotteten bleibt, wenn man diese Mauer sieht. In vielen Städten leben Menschen, mit denen man kaum etwas zu tun haben möchte. Sie liegen unter Brücken oder in Nischen, weil ihr Leben aus der Spur gekommen ist und sich die anderen Menschen von ihnen abgrenzen. Bei unseren Bahnhofsmissionen, zu denen diese Menschen immer wieder einen Weg finden, heißt es unter den Mitarbeitenden oft spaßhaft: Bei uns braucht man eine unempfindliche Nase. Ich erlebe jedoch bei meinen Besuchen in unseren Stationen immer wieder, dass diese Menschen, die in besonderen Lebenslagen sind, eine besondere Dankbarkeit auch ausstrahlen können. Kürzlich sagte mir ein wohnsitzloser Mann in den Räumen der Görlitzer Bahnhofsmission: Das hier ist mein Zuhause, hierher komme ich gerne. Und er bekommt nicht nur die übliche Tasse Kaffee, sondern auch, wenn nötig, eine Hose oder ein Hemd, oder er kann sich duschen. Leider ist das nicht überall möglich, und in großen Städten wie Berlin sind die vielen Angebote, die es gibt, dafür gar nicht ausreichend, weil es so viele Menschen gibt, die auf der Straße leben. Wir gehen von mehreren tausend Menschen auf der Straße in Berlin aus. Wenn wir solch eine Geschichte wie die, die Lukas erzählt, hören, fallen uns wahrscheinlich Bilder von Menschen ein, denen wir alle begegnen, weil sie so zerstunden sind und denen wir auch am liebsten aus dem Wege gehen. Am liebsten richten wir eine innere Mauer in uns auf. In Berlin, wo es keine S-Bahn-Fahrt gibt, ohne dass man einem dieser Menschen begegnet, schaut man am liebsten ins Handy, um den Menschen vorbeigehen zu lassen. Wir kennen also diese Erfahrung, dieses Gefühl des Sich-Abschottens. Und wir können uns vorstellen, dass die Jünger Jesus sich nicht besonders wohl gefühlt haben, als sie zusammen mit ihm einer ganzen Gruppe Aussätziger begegnet sind. Eigentlich hätten diese rufen müssen, aussätzig, aussätzig, um die Menschen vor ihnen zu warnen. Doch es kam anders. Sie riefen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und Jesus heilt sie. Er nimmt die Möglichkeit wahr, die ihm zur Verfügung steht. So wie die spanischen Mönche ihre Möglichkeiten wahrnahmen, die medizinischen Hilfen für Leprakranke weiterzuentwickeln mit dem Ziel der Heilung und die vorher ausgeschlossenen Menschen bei sich aufnahmen. Genauso wie Herrnhuter Diakonissen Anfang des 20. Jahrhunderts in Jerusalem leprakranke Menschen bei sich aufnahmen, um ihnen Heilung zu geben. Dieses Ziel wurde durch die medizinischen Fortschritte erreicht und die Diakonissen haben sich dann eine andere Aufgabe gesucht, die heute auf dem Sternberg bei Ramallah geistig behinderten palästinensischen Kindern, die sonst keine Versorgung hätten, und Jugendlichen zugutekommt. Das ist der erste Impuls, den ich aus dieser Geschichte höre. Wenn ich in mir den Anspruch zu helfen vernehme, dann sollte ich auch nach meinen Möglichkeiten suchen, um helfen zu können. Nach meinen Möglichkeiten. Die Jünger standen beiseite. Sie schauten allenfalls zu. Jesus nahm in sich den Anspruch wahr und er setzte die ihm zur Verfügung stehende Möglichkeit ein. Wie dieser Kampf gegen die Krankheit könnte auch unser Einsatz gegen Armut in unserer Gesellschaft sein, ganz persönlich, durchaus aber auch politisch. Wenn ich diese Geschichte jetzt weiterspüre, dann fällt mir auf, dass unter den Aussätzigen kein Unterschied gemacht wurde. Dass auch einem Samaritaner vorbehaltlos geholfen wurde, war für die damaligen Ohren äußerst anstößig. Das war nicht weniger stark als der sich auch in unseren Ländern immer weiter verstärkende Ruf, zuerst den Deutschen. Samaritaner galten den Juden als Leuten, mit denen man nichts zu tun haben wollte, gar als Feinde. Und das galt auch umgekehrt. Samaritaner gaben nach Jerusalem durchreisenden Pilgern kein Quartier noch irgendetwas zu essen. Und rechtgläubige Juden lehnten die Samaritaner an, weil sie ihren Glauben an Gott für falsch hielten und sie auch nicht ihre Gesetze teilten. Sie galten ja fast als Feinde, obwohl sie Teile der Bibel wichtig hielten, so wie viele sich gegen islamische Gläubige ausgrenzen und abgrenzen, was bis zu Koranverbrennungen führen kann, obwohl der Koran viele biblische Geschichten kennt. Im Ausgestoßensein wurden die Menschen damals aber gleich behandelt. Wer nicht dazugehört, bei dem ist es egal, woher er kommt und wohin er eigentlich gehört. Und dennoch, auch dem Samaritaner wird geholfen und er fällt ganz besonders auf. Er absolvierte nicht nur das Nötigste, als er wieder gesund war, wie die anderen, die sich den Priestern zeigten und damit wieder in die Gemeinschaft aufgenommen wurden, sondern er ging zu Jesus zurück, um ihm zu danken. Er nahm seine Heilung also nicht einfach bloß hin, er zeigte große Dankbarkeit. Sicherlich sind die anderen neun auch nach Hause gegangen. Es haben sich Familienfeiern an das rituelle Gebet im Tempel angeschlossen, aus Freude darüber, dass die Leute geheilt waren. Das kann man ja auch nach Krankheitsphasen erleben, dass man glücklich ist, die Krankheit hinter sich zu haben und die Freude auch teilen will. Aber häufig ist es dann bald auch wieder vergessen. Es tritt eine Gewöhnung ein. Bald geht die Freude über in alltägliche Anspruchshaltungen, die unter uns Menschen doch so sehr verbreitet sind. So gerne gewöhnt man sich an gute Zustände und leitet daraus auch den Anspruch ab, ein Recht darauf zu haben. Wir können das heute in der verbreiteten Haltung beobachten, vielleicht auch bei uns selbst, dass wir meinen, einen Anspruch zu haben, so zu leben, wie wir es tun. Und das dann auch entsprechend zum Ausdruck bringen. Wer politische Verantwortung trägt, müsste uns deutlicher sagen, dass es so nicht weitergehen kann, wie wir bisher gelebt haben, wenn wir den Klimawandel aufhalten wollen und nicht in ein noch schwierigeres Leben gehen wollen. So gerne wollen wir festhalten, was wir haben und sind kaum bereit, uns zu ändern. Wir erwarten, dass es so weitergeht. Und es braucht politischen Mut, ehrlich zu sagen und auch zu tun, was nötig wäre. Wir brauchen also vor den neun Geheilten, die ihre Heilung so hingenommen haben, nicht die Nase zu rümpfen. Wer ehrlich zu sich ist, kann sich in ihnen zuweilen auch wiedererkennen. Dabei könnte uns schon eine ehrliche und dankbare Betrachtung unseres Ergehens helfen, zu entdecken, dass alles ganz und gar nicht selbstverständlich ist. Ein tägliches Innehalten, sei es im Gebet oder einfach in Gedanken, Dankbarkeit zu empfinden, könnte uns viel ruhiger und gelassener, auch vertrauensvoller leben lassen. Die Ausnahme ist also der eine Mann, der zu Jesus zurückkommt. Er gewöhnt sich nicht nur an seinen neuen Zustand, sondern er entdeckt durch die Heilung noch mehr, als gesund und glücklich zu leben. Er entdeckt, wie durch Christus Gott ihm nahe kommt. So nahe, dass er seine ganze Existenz auf diese Nähe aufbauen kann. Und damit in das Leben so fundamental gegründet ist, dass es nichts mehr gibt, was ihn innerlich gefährden kann, noch nicht einmal der Tod. Dieses Angebot, nicht nur das der Gesundheit, sondern viel tiefergehend das des Heils, des Bewusstseins, einen unerschütterlichen Halt zu haben, weil das Vertrauen zu Gott die durchgängige Melodie im Leben geworden ist. Dieses Angebot gilt allen Menschen. Lukas hält fest, gerade der, von dem man es am wenigsten erwartet hätte, der nimmt dieses Angebot an. Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Steh auf, eine Aufforderung, die deutlich ist. Lebe dein Leben in Dankbarkeit, freu dich deines Lebens, freu dich all dessen, was dir gegeben ist und was dich umgibt. Nimm deine Verantwortung wahr. Achte aufmerksam auf das, was um dich geschieht und lass dich anrühren und bewegen von Ansprüchen, die du in dir empfindest, um für andere da zu sein. Denn du hast einen sicheren Halt, den Halt des Glaubens. Es ist schon etwas Unerwartetes, was diese Geschichte erzählt. Diejenigen, die eigentlich dazugehören, erkennen nicht, was wesentlich ist. Nur der eine, der Fremde, der Außenstehende wird erfasst von dem, was für das Leben von fundamentaler Bedeutung ist. Manchmal tut sich auch außerhalb unserer Kirchenmauern, außerhalb unserer festen Kreise, zu denen wir gehören, Wesentliches. Daher möchte die Geschichte wachrütteln. Die Dankbarkeit, das Geschenk des Lebens, aber auch das Geschenk eines tiefen Glaubens zu erfassen, eines Glaubens, der uns geschenkt wird, den wir aber wahrnehmen und annehmen sollen. Dann haben wir einen Halt und eine Zugewandtheit, eine Sensibilität und eine Wachheit, die nicht unser eigenes Werk ist. Die Geschichten der Bibel sind durchweg Mutmachgeschichten. Sie wollen uns Mut machen, uns im Glauben an den in Christus unvorstellbar nahe kommenden Gott festzumachen und daraus unseren Lebensmut und unser Engagement zu beziehen und damit offen zu sein für die Menschen, die uns begegnen und die uns auch brauchen. Immer wieder zum Dank zurückzukehren, ja, das aufrichtige Danken einzuüben und zu praktizieren, ist dafür ein gutes Mittel. Und die Stille, die Gemeinschaft, der Gesang, das gemeinsame Abendmahl können diesen Mut vermitteln. Wir brauchen nur zu ergreifen, was uns gegeben ist, damit auch aus der Reihe derer tanzen, die alles als einem zustehend annehmen und daraus auch ihr Verhalten ableiten. Unsere Zeit und unsere Welt braucht solche Menschen, die anders sind als die Vielzahl derer, die alles als selbstverständlich ihnen Zustehende annehmen. Es wird nie die Mehrheit sein. Aber es werden die sein, die Gottes Gegenwart in dieser Welt erfahrbar machen und immer wieder Mut und Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen. Gottes Angebot ist es, dass wir dazugehören. Jesus hat es vorgemacht. Er möchte mit uns sein.